Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn Katja Giesler begrüßen, Grundschullehrerin aus Wiesbaden, die einen in Hessen bislang einmaligen Vorgang ausgelöst hat. Und das Echo darauf reicht längst weit über Hessen hinaus. Katja Giesler hat nämlich eine sogenannte Überlastungsanzeige gestellt. Mittlerweile sind über 40 von knapp 70, ich glaube 66 Grundschulen aus der Umgebung gefolgt. Begründung: strukturelle Überlastung des gesamten Schulsystems. Es geht, sagt sie, schon lange nicht mehr um ein paar Einzelfälle. Seit Jahren, so beschreibt sie das, geht es langsam bergab. Sie berichtet von Kindern, die nicht in der Lage sind, sich die Schuhe zu binden oder einen Stift korrekt zu halten. Von Kindern, die offenbar zu Hause vernachlässigt werden. Und dann immer wieder die Sprache. Viel zu viele, die kaum oder nur rudimentär Deutsch sprechen. Wie soll Unterricht so funktionieren? Und die Frage, die ich habe, wie konnte es so weit kommen? Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, wie konnte es so weit kommen? Man muss diese Frage weiterreichen an die Bundesbildungsministerin, an Karin Prien, die neu im Amt ist und trotzdem sehr genau weiß, worum es geht. Denn vorher war sie Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. 8 lange Jahre. Und hat erst kürzlich in einem Gespräch mit den Kollegen der Zeit gesagt, noch nie waren die Unterschiede in den Fähigkeiten, mit denen Kinder heute in die Schule kommen, so groß wie heute. Was bedeutet das und was tun wir, um das aufzufangen? Das fragen wir Sie heute. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ja, die Stimmung an vielen Schulen ist gekippt oder kippt gerade. So nimmt es Ahmad Mansur wahr und fordert eine offene Debatte. Denn die Lehrer, so sagt er, seien zunehmend verunsichert. Es geht um Themen wie Gleichberechtigung, Frauenbild. Es geht um Antisemitismus, es geht um Islamismus. Und es geht darum, sagt er, dass Schulen, das ganze System immer mehr unter Druck stehen, weil Kritik schnell als Rassismus ausgelegt wird. Dabei, sagt er, ist der Befund klar, wenn ein Kind erst in der ersten Klasse anfängt, Deutsch zu lernen, holt es das meistens nicht mehr auf. Und das Leistungsniveau kippt spätestens dann, wenn der Migrationsanteil über 40% liegt. Was ist zu tun? Das fragen wir Ahmad Mansur. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ja, wenn man verstehen will, ein bisschen besser, was das große Bild dahinter ist, warum Politik oft so seltsam machtlos, so schwach wirkt, dann muss man Robin Alexander zuhören. Genauer, man muss ihn lesen. Letzte Chance. Was klingt wie die Überschrift zu unserer Sendung heute, ist auch der Titel eines brillanten Buches, das er gerade veröffentlicht hat. Man erfährt darin zum Beispiel, dass Merz, das fand ich wirklich spektakulär, schon vor der Bundestagswahl diskret und leise Gutachten über eine mögliche Reform der Schuldenbremse erstellen ließ, während er im Fernsehen immer noch rhetorisch fragte, wie weit die Ampel das mit den neuen Schulden eigentlich noch treiben will. Aber wirklich brillant wird dieser Bericht durch seine Präzision, finde ich, die vielen Details, die sich dann irgendwann alle miteinander verbinden und die eines ganz eindringlich klar machen, nämlich die Demokratie stirbt nicht mit einem gewaltigen Rums, sondern sie stirbt ganz leise und vielleicht schneller, als wir es uns vorstellen können. Bin sehr gespannt auf das Gespräch. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen guten Abend in die Runde, auf die ich sehr gespannt bin. Wird nicht einfach, aber vielleicht kriegen wir es gut hin, wenn wir versuchen, möglichst klar und ehrlich zu sein. Frau Prien, der erste Besuch als Bundesbildungsministerin. Wie ist denn Ihr Fazit zum Thema Bildung in Deutschland? Wie schauen Sie da drauf?
Wir haben große Baustellen. Ich meine, Sie haben ja ein paar davon genannt. Mhm. Es ist uns bisher nicht gelungen in hinreichendem Maße. Und da muss man natürlich immer sehr differenzieren. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Mhm. Das, was in Berlin im Vordergrund steht, ist sicherlich in Bayern oder auch auf dem Land in Dithmarschen eine andere Situation. Aber wir haben Defizite und die kommen insbesondere daher, dass die Schülerinnen und Schüler immer unterschiedlicher sind. Es hat was mit Migration zu tun, aber nicht nur. Es hat was mit verändertem Erziehungsverhalten der Eltern zu tun. Es hat mit einer anderen Art, wie Familienleben zu tun. Und wir brauchen, die Fachleute würden sagen, wir brauchen immer mehr bildungskompensatorische Maßnahmen, damit Kinder überhaupt lernen können. Und darauf haben sich die Schulen und auch das System von Schule und Hilfesysteme in Deutschland nicht hinreichend eingestellt. Und das ist jetzt die Aufgabe, unter anderem, die ich auch als Ministerin, die ja nicht nur für Bildung im Bund zuständig ist, sondern eben auch für Kinder und Jugend und damit auch für die entsprechenden Sozialgesetzbuchleistungen, also konkret Jugendhilfe, Erziehungshilfe. Das ist genau die Aufgabe jetzt.
Frau Giesler, Sie sind wie lange in Ihrem Beruf als Lehrerin?
Jetzt annähernd 20 Jahre.
Seit 20 Jahren. Mhm. Und das, was Sie gerade gehört haben, nämlich, dass es schwieriger wird. Und ich habe mit einigem Entsetzen in Berichten über Sie und in Interviews, die Sie gegeben haben, gelesen, diesen Satz, der da immer wieder auftaucht, es geht bergab, immer weiter, langsam, aber stetig. Es geht immer weiter nach unten. Mhm. Wann haben Sie das erste Mal wahrgenommen? Und wie klingt das in Ihren Ohren, wenn wir dann sozusagen uns immer wieder die gleichen Befunde erzählen und immer wieder sagen, ja, es ist schwierig, es läuft nicht gut, aber dann passiert komischerweise nicht viel?
Ich kann jetzt gar nicht unbedingt genau sagen, wann ich das jetzt zum ersten Mal wahrgenommen habe. Was ich definitiv wahrnehme, ist, als ich vor 20 Jahren angefangen habe, habe ich ja gewisse Dinge unterrichtet oder meinen Unterricht vorbereitet. Jetzt innerhalb dieser 20 Jahre ist es so, dass ich dieses Material eigentlich nur rudimentär verwenden kann, weil tatsächlich die Schüler der deutschen Sprache nicht mehr so mächtig sind. Im Endeffekt die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder weiter abgenommen hat in vielen Fällen. Und wir können wirklich feststellen, dass das, was wir vor 20 Jahren als selbstverständlich angenommen haben, dass auch tatsächlich ein Kind eigentlich am Ende der Grundschule bestenfalls lesen lernen kann, das Gelesene auch verstehen kann, dass das eigentlich zum großen Teil gar nicht mehr da ist.
Das heißt, ich habe neulich mit einer Grundschullehrerin, Kollegin gesprochen, die mir in einem privaten Gespräch sagte, weißt du, ich übergebe jetzt Viertklässler an die nächste Stufe sozusagen und ich übergebe die in dem Wissen, dass die nicht lesen und nicht rechnen können. Ja. Ich weiß, dass das Leute sind, die werden scheitern in dem Berufsleben. Ich kann dir auch schon sagen, wer am Ende scheitern wird und wer nicht. Und der Rest wird sich dann irgendwie durchschlagen. Ist das die Situation?
Das ist exakt beschrieben.
Und ist auch zutreffend, was mir ein anderer Lehrer irgendwann mal erzählte, der sagte, weißt du, das Material, das ich früher in der 10. Klasse vorgelegt habe, kann ich heute nicht mehr benutzen. Ich benutze das Material aus der 9. und aus der 8., weil die 10-Klässler von heute das Material von damals nicht mehr verstehen.
Also ich kann natürlich jetzt nicht für 9. und 10-Klässler sprechen, aber bei uns an der Grundschule ist es so. Also ich kann definitiv nicht mehr das machen, auch nicht die gleichen Bücher lesen zum Beispiel, die ich jetzt vor 10, 15 Jahren noch mit den Kindern lesen konnte. Ein ganz klares Beispiel, das kennen wir, glaube ich, alle, ist sowas wie Pünktchen und Anton oder Emil und die Detektive. Also damit sind wir irgendwie alle groß geworden, jeder kennt das. Das gibt's mittlerweile sogar in einer vereinfachten Form, weil die Originalversion gar nicht mehr verstanden werden kann. Da sind so viele Wörter drin vom Wortschatz, dass Kinder das nicht lesen können, dass sie überhaupt nicht den Inhalt verstehen.
Ich hatte mal eine Diskussion mit, und das ist auch schon lange her, deswegen sage ich, wie lange erzählen wir uns das eigentlich noch, dass es schwierig wird? 2017 haben wir für eine Reportage über die Bundestagswahl eine Lehrerin, Anja Gottschalk, in Moabit getroffen. Und kurz vor dem Interview sagte sie, ich muss mich erst mal hinsetzen, ich muss mich erst mal erholen. Es waren 11- oder 12-Jährige, die sie unterrichtet hat. Und sie sagte, wissen Sie, ich bin gerade mal fertig mit der Welt, weil heute kam im Unterricht das Wort Deich vor. Und keiner in der Klasse, 25 Kinder, konnte sagen, was ein Deich ist. Keiner. Ja. Frau Gottschalk ist mittlerweile nach Kanada ausgewandert. Die konnte irgendwann nicht mehr. Erleben Sie sowas auch?
Also ich hätte jetzt das Beispiel Bach gebracht, dass kein Kind mehr weiß, was ein Bach ist, was eine Hecke ist. Also das erklären wir grundsätzlich. Die einfachsten Wortschatz, die einfachsten Wörter in der deutschen Sprache müssen wir erklären, zeigen, den Kindern, die Kinder anfassen lassen. Also das machen wir immer kompetenzorientiert. Wir führen die Kinder hin. Und trotzdem ist die einfachsten Dinge sind nicht da.
Woran liegt das?
Naja, das liegt mit Sicherheit daran, dass wir viele sprachliche Probleme haben aufgrund von Migration. Das ist eben einfach so. Auch Kinder, die in Deutschland geboren sind, sind oft gar nicht der Sprache so mächtig, dass man jetzt sagen kann, obwohl man hier geboren ist, sprechen sie fließend Deutsch oder haben einen ausreichenden Wortschatz. Wir haben dann gleichzeitig natürlich jetzt die Zuwanderung, wo die Kinder überhaupt kein Deutsch sprechen. Also das ist ganz klar, mit denen können wir uns erstmal gar nicht verständigen.
Ein Kind, das neu in ein fremdes Land kommt, kann das Wort Bach im Zweifel nicht kennen. Genau. Aber Sie reden jetzt von Kindern auch, die zum Teil hier geboren sind und trotzdem das Wort Bach nicht kennen.
Ja, genau.
Warum kennen die das nicht?
Also meines Erachtens ist es so, das ist in ihrer Lebenswelt dann gar nicht da. Also viele Familien, gerade auch bei uns, wir sind im sozialen Brennpunkt, wie man das so nennt, ist es natürlich so, dass die Elternarbeit jetzt auch nicht so ausreichend stattfindet, dass man sagt, man geht mit dem Kind eben mal in den Bach, man geht mal in den Park und guckt eine Blume an, man liest dem Kind eben mal vor. Das findet dann gar nicht statt. Und in den meisten Fällen sitzen die Kinder dann zu Hause oder in ihren eigenen Landessprachen. Dort können sie es vielleicht benennen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es ist definitiv so, dass ich glaube, dass bildungsfernere Familien natürlich das nicht aufholen können und da Schule meines Erachtens auch wirklich versagt. Dass wir überhaupt nicht die Angebote stellen, dass wir diese Kinder auffangen, die in diesen Familien aufwachsen.
Sie können das strukturell nicht leisten, wie Sie sagen. Herr Mansour, Sie arbeiten viel auch an Schulen als Psychologe, der Sie sind. Was kommt da auf uns zu?
Dramatisches. Also bevor wir über das Thema Migration und die Verunsicherung, das ist ein Hauptthema, die ich natürlich sehr oft begegne. Ich beobachte zwei Entwicklungen, die mir große Sorgen machen. Erstmal ist diese Situation seit Corona massiver und intensiver geworden. Also ich kenne ganz viele Schüler und Schülerinnen, die nach dem Lockdown nicht zurückgekommen sind zu Schulen, emotional nicht, abgeschlossen, weil sie zu Hause überhaupt nicht die Unterstützung bekommen haben, die sie benötigen, um weiterzumachen.
Das beschreiben eigentlich übergreifend alle Lehrerinnen und Lehrer beschreiben.
Absolut.
Das Frau Rien beschreibt das
Absolut.
Auch, haben wir schon häufig drüber
Aber
gesprochen.
Die Debattenkultur hat es in Echtzeit nicht ermöglicht. Das war ja falsch, irgendwie das in Frage zu stellen, was wir mit den Kindern und Jugendlichen
machen. Das ist wahr, das ist nochmal ein anderes Thema.
Genau. Und zweitens, wir sind ja in einer Revolution, die Digitalisierung, auch aufgrund von Corona, aber auch danach. Wir haben heute Kinder, die mit dem Handy schlafen gehen. Sie gehen ja manchmal essen. Vor 5, 6 Jahren haben sie Kinder gesehen, die gemalt haben, die ihre Eltern zugehört haben, die gespielt haben. Heute habe ich Schwierigkeiten, Kinder zu sehen, die nicht mit Kopfhörer und Tablet emotional nicht vorhanden sind in diesem Restaurant, nicht teilnehmen. Und das macht etwas mit dem Kind, wenn er nicht schreibt, wenn er nicht kommuniziert, wenn er anderen Kindern nicht begegnet. Und das beeinflusst die Sprache, es beeinflusst aber vor allem seine emotionale Entwicklung. Empathielosigkeit. Wir haben hier über Kriminalstatistik vor ein paar Monaten gesprochen. Ja. Die Kinderkriminalität nimmt zu, weil die Empathie abnimmt. Und das kann die Schule nicht mehr nachholen, wenn das nicht zum Hauptthema wird, wenn wir nicht Empathieentwicklung betreiben. Das trifft allen. Das trifft nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund oder Leute, die neu hier sind, sondern es trifft einfach einen ganz großen Teil der Kinder in Deutschland. Und mein Appell wäre, um nicht in 2 Jahren nochmal über Verschlimmerung zu sprechen, wir müssen jetzt damit anfangen. Denn Empathielosigkeit, die schützt die Demokratie nicht, sie gefährdet sie und sie führt zu mehr Gewalt, zu mehr emotionaler Abwesenheit. Und das sind die Hauptthemen, die wir haben, natürlich neben Sprachprobleme neben Familien, wo zu Hause nicht geholfen wird, wo Eltern, die einfach das Gefühl haben, die Schule muss alles übernehmen und wir haben die Kinder abends und das war's. Das sind ganz große Probleme, wo wir nicht mal eine Lösung dafür haben.
Bereitschaft zur Gewalt, emotionale Armut, Frau Giesler, kennen Sie auch?
Ja, kennen wir definitiv.
Auch in der Grundschule?
Ja, also es fängt definitiv auch schon in Klasse 1 an. Also das kennen wir ganz klar. Also
vor allem in Grundschulen.
Ja. Also wenn ich jetzt gerade höre mit sozialen Medien, bei uns ist es natürlich nicht so, dass Kinder jetzt in der Schule am Handy oder irgendwie was hängen. Das gibt's bei uns nicht. Trotzdem kriegen natürlich die Kinder auch nachmittäglich wahrscheinlich bei Geschwistern oder in anderen Umfelden mit, was passiert. Und es gibt ja immer diese typischen Dinge, diese TikTok-Trends oder irgendwas, die dann einfach auch aufploppen. Die kriegen auch die Kleinsten mit. Und dann ist das eben so, dass es auf dem Schulhof nachgespielt wird. Das haben wir auch.
Ja. Aber wie lernen Kinder eigentlich Sprache? Indem sie im Gespräch sind, indem sie mit den Eltern sprechen, indem es mindestens eine halbe Stunde beim Abendessen miteinander unterhalten. Wenn aber ein Fernsehen daneben läuft oder der Vater mit dem Handy irgendwie spielt und kein Kontakt, kein emotionaler Auseinandersetzung mit dem Kind stattfindet, dann verarmt das Kind emotional und sprachlich. Und das ist genau die Situation, die wir überall haben.
Ja, was die Kinder tatsächlich auch nicht können, die können sich nicht mehr verbal miteinander auseinandersetzen. Also wenn ein Streit entfacht, dann ist es ja normalerweise so, irgendwie klärt man den dann. Das ist bei Kindern ganz oft gar nicht mehr der Fall. Da wird sofort draufgeschlagen, sofort irgendwie, der hat mich beleidigt. Es geht sofort weiter in eine hohe Eskalationsstufe, die wirklich in den meisten Fällen mit Prügeleien am Schulhof, die auch teilweise sehr brutal sind, auch in Grundschulen enden.
Ich hatte vor einiger Zeit hier jemanden sitzen, Lehrer in dem Fall, der sagte, Lehrerin auch, die hat das auch bestätigt, es vergeht kein Vormittag, an dem ich nicht die Hurensohn-Diskussion habe. Richtig. Kennen Sie das auch?
Jeden Tag. Also wirklich jeden einzelnen
Tag. Worum geht es da genau? Da geht es ja offenbar um das Ehrgefühl.
Ich weiß gar nicht genau, ob es dann wirklich darum geht. Im Endeffekt ist es so, die gucken sich Wörter ab. Das ist, genau, gibt es noch einen anderen Ausdruck, der eigentlich immer sehr, also meistens geht es um die Beleidigung der eigenen Familie. Und ob das jetzt wirklich von dem Kind verstanden wird, was jetzt mit diesem Wort genau gemeint ist, da bin ich mir gar nicht sicher. Das arbeiten wir mit den Kindern auch immer auf, geben auch Aufgaben und sowas. Was meinst du denn damit? Aber es ist einfach eine Beleidigung, auf die die Kinder anspringen. Und natürlich wollen die sich reizen, natürlich wollen die sich ausprobieren und mit dem Wort kriegt man jeden.
Und Sie haben dann den halben Vormittag damit zu tun, das wieder einzufangen. Also das heißt, die Zeit fehlt dann für Unterricht.
Also wir haben das vor jedem Unterrichtsbeginn. Wir haben das mitten im Unterricht. Wir haben das in der Pause. Danach gehen mindestens mal 10, 15 Minuten drauf, wo wir überhaupt aufarbeiten, was in der Pause jetzt passiert ist. Das ist dann auch nicht nur ein Konflikt, das sind mehrere. Die sind teilweise ja auch Klassen untereinander. Also das ist ja dann auch so, wie dann geht die Hälfte nochmal los, klärt den Konflikt mit der 3a, während die 3c eigentlich schon Unterricht machen will. Also das ist jeden Tag unser tägliches Brot.
Ich meine, das hatten wir auch alles, ne? Aber Sie sagen, das hat eine neue Dimension.
Das hat eine neue Dimension, ja.
Kennen Sie das, Frau Prien aus Schleswig-Holstein, und Ihre Arbeit als Kultusministerin dort?
Ja, das kenne ich aus bestimmten Stadtteilen, aus bestimmten Orten. Ich würde sagen, im ländlichen Raum kennt man das weniger. Es gibt auch Stadtteile in den Städten. Wir haben ja inzwischen unsere Schullandschaft sozusagen auch mit einem Sozialindex sozusagen belegt. Wir können also ziemlich genau gucken, welche Sozialfaktoren, Migrationsanteil, Transferleistungsbezug, das können wir alles einschätzen. Und natürlich gibt es das. Also ich finde auch alles, was Sie beschrieben haben, ich würde nie bestreiten, dass das Realität ist, sondern das ist Realität in unserem Land. Und es ist auch richtig, es zu benennen und nicht immer so zu tun, als gäbe es es nicht. Bin ich total bei Ihnen. Ich will aber auch sagen, wir müssen die Debatte dann auch gesamtgesellschaftlich mal ehrlich führen. Wir haben ganz viele Phänomene gehört, wo ich sagen würde, Bildung und Erziehung ist Aufgabe von Familie und Eltern und von Schule. Mhm. Schule wird das nie ausschließlich leisten können. Das wird nicht gehen. Und es fängt noch viel früher an. Dieses Thema Empathielosigkeit macht mir übrigens auch riesige Sorgen, weil wir erleben ja schon Eltern, die mit ihren 0- bis 3-jährigen Kindern, da sind die noch nicht in der Kita, da sind die noch nicht in der Schule, einfach die spielen nicht mit denen, die lesen denen nicht vor, die haben keinen Augenkontakt mit den Kindern, weil sie nämlich selber die ganze Zeit an ihren Endgeräten hängen. Und das führt zu Entwicklungsverzögerungen bei Kindern, die sie gar nicht mehr aufholen können. Deshalb, Sie haben total recht, Herr Mansour, das sind dramatische Entwicklungen. Deshalb bin ich ja im Moment auch so aktiv unterwegs, um dieses ganze Thema Bildschirmzeiten, Social-Media-Sucht und diese ganzen Themen so in die Mitte der Gesellschaft zu tragen, dass wir einen Konsens, wie übrigens in Frankreich, in Australien, in Großbritannien, in Dänemark, in Schweden, in den Niederlanden, überall finden diese Debatten jetzt statt, weil die Situation dramatisch ist.
Das ist eine weltweite Debatte. Was fordern Sie anders? Was wollen Sie umsetzen? Sie sind die Bundesbildungsministerin.
Genau. Ich werde jetzt, weil wir das auch miteinander in der Koalition vereinbart haben, noch vor dem Sommer eine interdisziplinäre Kommission einrichten, die den Auftrag hat, diese ganzen Phänomenbereiche, und fängt wirklich an bei der Frage, was brauchen wir an Gesundheitsschutz für Kinder, für kleine Kinder mit Blick etwa auf Bildschirmzeiten, was brauchen wir in der Grundschule, ist es richtig, dass Kinder ihre privaten Handys mitnehmen? Werden wir wahrscheinlich verbieten können. Dürfen sie sie nutzen? Nein, das sollen sie nicht nutzen. Und ich bin auch der Meinung, wir müssen regulieren im Bereich der Social Media, was bestimmte Inhalte angeht.
Kinder nicht auf Social Media?
Nein.
Konkret. Ja. Wie wollen wir das jetzt machen?
Ja,
Ihre Nachfolgerin hat jetzt ein Handyverbot an Schulen ausgesprochen.
Ich hatte ja schon eins für die Grundschule im Erlasswege verfügt. Jetzt geht's
Sie das ist auch bis zur 9. Klasse gegangen.
Ja, genau. Weil wir zwischenzeitlich, also ich meine, ich war die erste Schulministerin in Deutschland und das war 2023 und da haben die mich alle für verrückt erklärt. Die haben gesagt, ich bin rückständig und so. Aber Markus Söder sagt das ja auch heute, ich sei rückständig
Ich meine, dass der Social-Media-Star Markus Söder ein Thema hat mit einem Social-Media-Verbot, das verstehe
aber
ich.
Aber wir müssen ja, diese Debatte Weise. Jetzt ganz ernsthaft führen, weil uns geht eine ganze Generation von Kindern wirklich, den verweigern wir unseren
Aber was würden Sie machen, Frau Brehm, konkret?
Was ich tun
konkret,
würde?
Ja, also, bundesweit... Handyverbot
wir
bis zur 9.
Eine Kampagne für die 0- bis 6-Jährigen mit Kinderärzten gemeinsam, wo wir darüber reden, was braucht ein Kind, um eine gute Chance...
Kampagne, wir müssen doch irgendwie mal Gesetze machen.
Ja, aber wir können ja den Leuten nicht vorschreiben, ob sie am Handy sind oder nicht. Und ich habe ja gerade versucht zu erläutern, schon die Eltern... Ich habe ja gerade über die 0- bis 6-Jährigen gesprochen. Und es muss vollkommen klar sein, dass Eltern ihre Kinder im Kita-Alter diese Dinger nicht ständig in die Hand geben, wenn sie die Kinder ruhig stellen wollen. So, und darüber müssen wir jetzt mal reden. Und Eltern müssen da ihre Verantwortung
tatsächlich wahrnehmen. So, und dann geht's weiter?
In der Grundschule hat die private Handynutzung nichts zu suchen.
Wie weit geht das dann?
In der Grundschule haben Sie nichts zu suchen.
Vierte?
Das ist bis zum 10.
Schleswig-Holstein macht 9. Klasse.
Der weiterführenden Schule bin ich der Auffassung, das muss altersgerecht sein. Ob man da bei 14 oder 15 die Grenze macht, darüber muss man diskutieren. Ich finde, da müssen wir auch noch mal ein paar Wissenschaftler hören, weil wir müssen ja irgendwann in den Punkt kommen, wo die Kinder lernen, auch Verantwortung für sich selber zu übernehmen.
Okay. Das ist das mobile Endgerät. Was ist mit Social Media? Das ist ja die weltweite Debatte, die es gerade gibt.
Ich höre
amerikanische Psychologen, Jonathan Haidt und andere, die sagen, das geht so nicht weiter.
Das geht so nicht weiter.
Die Australier wollen, glaube ich, ab 16, die Italiener führen solche Diskussionen.
Die Franzosen wollen es jetzt machen.
Okay, was wollen wir?
Also ich glaube, vor 14 darf es keinen Zugang zu unbeschränkten Inhalten auf sozialen Plattformen geben.
Okay, und wie machen wir das dann konkret?
Wir haben einmal die europarechtliche Möglichkeiten bei den großen Plattformen. Darüber finden ja im Augenblick auch die entsprechenden Gespräche
aber
statt.
Aber wie, ganz praktisch? Ich meine, dann steht da, bist du 18? Ja, bin ich. Okay, tschüss, dann bin ich drin.
Das ist ja im Moment der Fall. Wir haben ja auch jetzt schon Jugendmedienschutz. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht hätten, nur es wird nicht kontrolliert.
Wie machen Sie es?
Es müssen technische Voraussetzungen geschaffen werden, so wie wir es am Ende mit Zigarettenautomaten auch gemacht haben. Es war dann so, man konnte eben irgendwann keine Zigaretten mehr ziehen, wenn man den Personalausweis nicht hatte. Man kann eben keinen Alkohol in einem Laden kaufen, wenn man sich nicht ausweisen kann. Das kann man technisch regeln.
Was sagt der Psychologe dazu?
Naja, das Problem, dass wir heute technische Möglichkeiten, das irgendwie zu umgehen, indem man VBN nutzt und so weiter. Ich gebe Ihnen aber absolut recht. Ich will jetzt nicht
natürlich gibt es Möglichkeiten, das zu umgehen.
Ich gebe Ihnen auch recht, wenn Sie sagen, es muss auch mit den Eltern passieren. Also wir brauchen Aufklärung und wir brauchen ganz viel Zusammenarbeit mit den Eltern, um überhaupt das durchzusetzen. Das Problem mit den sozialen Medien ist nicht nur das Thema Sprache, das Problem mit den sozialen Medien, dass heute junge Menschen von Islamisten, von Antisemiten,
Extremismus,
von Rechten, von Linken angesprochen werden und auch für sie begeistert. Also wenn wir jetzt bald über die Demokratie und die letzte Chance sprechen, dann sehen wir vor allem eine gewisse Ambiguitätsintoleranz in dieser Generation. Also die Unfähigkeit, komplexe Sachverhältnisse wahrzunehmen, zu dulden, unterschiedlicher Meinungen, wenn man nur in Blasen bleibt, auch zuzulassen. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich für die Demokratie. Aber vorher, wir haben viel über Sprache gesprochen. Ich habe ja bei der CDU mitgemacht, bei der Integrationsprogramm vor dem Bundestagswahl. Und ich war sehr froh, dass es da stand, dass wir ab 3 oder 4 Jahre, glaube ich, einen Spracherhebungstest machen wollen. Und die Kinder, die das nicht schaffen, müssen in den Kindergarten gehen. Sie müssen für die erste Klasse mindestens 2, 3 Jahre Deutschunterricht oder mit Menschen kommunizieren auf Deutsch.
Hamburg macht ziemlich erfolgreich Sprachtests. Sollten wir das bundesweit machen?
Ja, auf jeden Fall.
Warum machen wir das
nicht? Weil das ist ja jetzt Kern des Koalitionsvertrages mit Blick auf die Bildungspolitik.
Aber wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie das umsetzen können?
Da bin ich sehr zuversichtlich.
Wir werden bald verbindlich Sprachtests in ganz Deutschland haben.
Und Kindergartenpflicht,
es geht darum, dass alle 4-jährigen Kinder...
Sind Sie für eine Kindergartenpflicht?
Ich bin für verpflichtenden Sprachunterricht für Kinder, die Sprachförderbedarf haben.
Aber
ob das im Kindergarten und in der Schule stattfindet, da bin ich offen.
Das ist zu spät.
Nee. In der Schule vor der Einschulung. Okay. Ne? Also wir reden über das Alter zwischen 4 und 6.
Ja, die politischen Schwierigkeiten klar zu machen. Es ist sehr interessant, man muss genau zuhören. Sie sagen, Sie sind für Sprachtests, aber Sie sind nicht für eine Kita-Pflicht. Warum? Weil Sie dann Ärger mit Markus Söder in Bayern kriegen?
Nö. Ich bin für, verbindliche Sprachfördermaßnahmen, wenn es einen Sprachförderbedarf gibt. Und wo das stattfindet, in Hamburg zum Beispiel gibt es ja Alternativen, entweder in der Vorschule oder in der Kita. Mhm. Und das würde ich als Bundesbildungsminister den Ländern ja nicht vorschreiben können und auch nicht wollen. Ich glaube, da gibt's, es gibt verschiedene Modelle, die auch, auch funktionieren können. Aber mir ist was anderes wichtig. Mir ist wichtig, dass wir am Ende auch messen, ob die Maßnahmen, die die Länder machen, ob die auch wirken. Also, und es geht am Ende darum, dass Kinder die deutsche Sprache beherrschen, wenn sie in die Schule gehen.
Frau Giesler, sind das Phantomdebatten? Trifft das den Kern? Ich habe das vorhin nur in der Anführung erzählt. Sie haben eine Klage eingereicht.
Also eine Überlastungsanzeige.
Ja, eine Sammelüberlastungsanzeige. So genau. muss man
ein beamtenrechtliches, genau sagen. Das ist ein Instrument, was das Beamtenrecht hervorsieht.
Genau. Sie sagten vorhin irgendwie, das kommt durchaus mal vor. Haben Sie in Ihrer Zeit als Bildungsministerin in Schleswig-Holstein auch erlebt. Frau Giesler sagte, das, was wir gemacht haben, das hat es so noch nicht gegeben. Richtig. Was ist das Einzigartige an dem, was Sie gemacht haben?
Also normalerweise ist das so, dass einzelne Schulen diese Überlastungsanzeige einzeln stellen. Und natürlich geht dann das Prozedere los. Es wird beim hessischen Kultusministerium wie bei uns in Hessen eingereicht.
Ja. Worum geht es dann da zum Beispiel?
Dann geht es zum Beispiel um... Also, es ging eigentlich immer um strukturelle Probleme, auch in den einzelnen Überlastungsanzeigen. Aber wenn ich jetzt eins nennen würde, wie, was vielleicht jetzt ganz übertrieben wäre, wie meine Schule hat jetzt nicht neben mir den Hubschrauberlandeplatz, das würde mich stören. Also den hätte ich jetzt gerne.
Okay.
Ja? Also das ist jetzt sowas wie, das könnte man dann irgendwie da individuell noch betrachten. Alle anderen Dinge sind tatsächlich auch schon immer in den einzelnen eingereichten Überlastungsanzeigen hauptsächlich strukturelle Probleme gewesen. Und was passiert dann? Dann geht es ans Hessische Kultusministerium. Und dann ist es aber nicht so, dass unser Dienstherr sich persönlich mit seiner Gesetzeslage und sowas darum kümmert, sondern es wird an die schulfachliche Aufsicht eins unten drunter weitergegeben. Dann läuft die schulfachliche Aufsicht los, macht Beratungsgespräche mit den einzelnen Kollegen und die Inhalte sind dann in den meisten Fällen natürlich keine, die man im Rucksack haben kann, wie wir ändern jetzt hier mal ein Gesetz, sondern es wird sowas vorgeschlagen wie, machen Sie doch einen Yogakurs, üben Sie sich in Resilienz. Sie kriegen das schon irgendwie hin und es werden keine Alternativen.
Also man streichelt ihn sozusagen einmal über den Kopf?
Naja, es wird halt auf eine Individualität runtergebrochen. Ja. Das ist doch jetzt nur bei Ihnen so und das können Sie jetzt nur, Sie können dem nur entgegnen, wenn Sie sich jetzt ein bisschen entspannen. Also da werden keine ernsthaften Vorschläge gemacht. Oder es wird der pädagogische Tag angeboten, wo Referenten von außen kommen, die nochmal referieren, warum das jetzt so und so ist. Da sind nie Lösungen angeboten worden, die wirklich einen nachhaltigen Effekt hatten.
So, und Sie haben jetzt eine Sammelüberlastungsanzeige gemacht.
Richtig.
Darf ich vielleicht einmal, weil wir müssen ja fair, in solchen Debatten müssen wir ja immer fair miteinander sein. Sie sind Gewerkschaftsvertreterin und haben jetzt...
Da bin ich jetzt erstmal tatsächlich
Grundschullehrerin. Nee, das sind Sie. Sie sind Gewerkschaft, Sie sind in der GEW, glaube ich.
Das ist richtig, aber die Anzeige
also
habe ich
als Grundschullehrerin
gestellt.
Also ich will das einmal sagen, das ist jetzt
aber Ihre Motivation...
lassen Sie mich, glaube ich, mal einmal, also, und das ist vollkommen legitim, was Sie machen, und ich will das, um das sehr deutlich zu sagen. Aber die Belastungsanzeige ist ja ein beamtenrechtliches Instrument erstmal, wo eine individuelle Beschwerde erhoben wird. Und dass der Dienstherr darauf auch individuell reagiert, ist erstmal richtig. Die andere Frage, haben wir strukturelle Probleme im System, die ich habe das ja, ich sage ja, wir haben strukturelle Probleme im System. Das muss man natürlich politisch verhandeln. Also das ist doch vollkommen klar, dass das etwas ist. In Schleswig-Holstein hätte ich jetzt gesagt, das ist ein klassischer Fall, der muss im Landtag beraten werden.
Also darüber muss man reden. Anfang. Warum stellen Sie diese Anzeige? Warum machen Sie das? Wie viele sind das? 66?
Also wir haben 66 Grundschulen in unserem Schulamtsbezirk und 41 haben sich beteiligt.
Was viel ist.
Das ist sehr viel, ja.
So, und was genau war die Motivation, das zu tun? Sie sagen, da gibt es strukturelle Themen. Ich habe Ihren Satz im Ohr, wir reden hier nicht mehr von Einzelfällen, das ist nichts Anekdotisches, was ich hier erzähle. Wir haben hier ein strukturelles Thema. Worum geht's hin? Was ist das Problem?
Ja, also die Ambition war erstmal wirklich zu zeigen, dass es tatsächlich nicht wie Politik das dann immer wieder versucht, runterzudrücken auf die einzelnen Schulen und die Einzelüberlastung sozusagen als das Ding zu sehen, sodass wir zusammen, und das ist tatsächlich auch keine gewerkschaftliche Sache gewesen, sondern es ist tatsächlich von der Basis, ich als Grundschullehrerin habe das mit angestoßen und deswegen ist dieser Hintergrund auch nicht ganz passend.
Ich will nur verstehen, in welchen Bereichen, was ist die Überlastung? Was ist das, was Sie als strukturelle Überlastung wahrnehmen?
Also wir haben natürlich...
Wo drückt der Schuh, um es mal deutlich zu sagen?
Also wir haben für diese Vielfalt an Kindern viel zu große Klassen. Wir haben die höchste.
Wie groß sind die Klassen?
25 ist bei uns die Höchstgrenze.
Und Ihre Schule ist, wie groß ist Ihre Schule?
Ungefähr 550 Kinder.
Von denen haben wie viele einen Migrationshintergrund?
Bei uns sind das so um die 80%, ja.
80?
Ja.
Das ist deutsche Realität, ich weiß das. Aber wie viele von diesen 80% sind der deutschen Sprache so mächtig, dass sie dem Unterricht vernünftig folgen können?
Ja, das ist wahrscheinlich in der gleichen Größenordnung.
Ja. Aber auch
was heißt das dann für den Unterricht?
Für den Unterricht heißt das, dass wir mit einer ganz großen Vielfalt an Kindern da sitzen. Und das sprachliche Problem ist ja nur ein Teil. Wir haben auch die sozial-emotionalen Probleme mit den Kindern, die mittlerweile aus dem Boden ploppen. Also wir haben wirklich... Also ein Beispiel ist tatsächlich ein Kind, das denkt, es ist ein Drache und legt sich unter den Tisch und faucht. Und da sitzt das 10 Minuten. Ne? Dann ist es ein anderes, was im Endeffekt das nächste angreift. Die kommen ja gar nicht mehr untereinander so richtig zurecht, die Kinder. Dann haben wir aber auch noch die anderen wirklich Kinder. Und das ist auch, wie ich finde, wirklich sehr, sehr schlimm. Die kommen mit einem sehr guten Gerüst in die Schule. Die sind eigentlich lernbereit und die sitzen da und könnten. Die werden auch ausgegrenzt.
Also da prallen zwei Welten aufeinander.
Aufeinander, weil der Lehrer an sich überhaupt keine Zeit mehr hat, auch sich um die zu kümmern. Es ist wirklich ein Riesenkonglomerat an Einzelproblematiken, auf das wir da stoßen. Und zusätzlich haben wir natürlich das strukturelle Problem, dass Lehrern ja immer Aufgaben übertragen werden, die eigentlich gar nicht mehr mit dem eigentlichen Lehrberuf zu tun haben. Mhm. Wir machen den Datenschutz selber. Wir machen den Ganztag, der jetzt bundesweit kommt, organisieren wir selber. Da haben wir die Gespräche. Wir haben Verwaltungsaufgaben, wir haben außerschulische Beratung mit Psychologen etc. etc. Also diese Aufgabenfülle ist so immens.
Ja? Aber mich würde nochmal der Unterricht interessieren, da wo es passiert, weil das ist ja das Entscheidende. Und Kinder sind doch eigentlich, da sind wir uns, glaube ich, einig, alle hier, glaube ich, haben Kinder. Kinder sind doch großartige Wesen.
Ja.
Alle.
Alle, ja.
Empathische Wesen sind wissbegierig, die sind wie ein Schwamm. Wenn man die inspiriert, dann saugen die das auf. Das ist phänomenal, das zu sehen. Und ich frage mich dann immer, was passiert dann auf dem Weg ins Erwachsenwerden? Warum geht das dann so häufig schief?
Weil ich von Anfang an denke, dass man wirklich im frühkindlichen Alter aufgrund von Sprache, aufgrund von nicht richtiger Förderung, auch von Inklusion, alles, was ich eben genannt habe, diese Vielfalt, wir grenzen mit unserem Bildungssystem von Anfang an Kinder aus. Und die haben dann überhaupt nicht die Chance, diesen eine Bildungsbiografie zu erreichen, die einer anderen gleich ist.
Wenn Sie sagen Inklusion, das heißt, Sie haben dann in Ihrer Klasse 25, haben Sie dann auch Kinder, die sozusagen mit Handicap dann da sind?
Ja.
Wie viele?
Es kommt immer auf die Klasse drauf an, aber meistens so 1 bis 2.
Und können Sie die adäquat betreuen? Die müssen ja intensiver betreut werden.
Nein, also dafür sind wir theoretisch auch gar nicht ausgebildet. Das kommt ja nochmal erschwerend hinzu. Trotzdem sitzen die bei uns. Die haben etwas, also die haben meistens eine Unterrichtsbegleitung. Diese Unterrichtsbegleitung ist aber auch, die dürfen nicht inhaltlich mit den Kindern arbeiten. Die sitzen neben den Kindern und lassen sozusagen die Kinder teilhaben am Unterricht. Also wenn er jetzt seinen Stift nicht rausholen kann oder irgendwie nicht sitzen bleiben kann, dann begleiten die das. Das ist eher so als Schatten des Kindes zu verstehen. Mhm. Die eigentliche Förderschullehrkraft, die Ausbildung dafür hat, ist den Kindern eine gewisse Stundenzahl zugeordnet. Das hängt eben von der Diagnose dann ab. Und das ist aber bei einer geistigen Entwicklungsstörung. In der Woche sind das in Hessen 4,9 Stunden. Das heißt fünf Schulstunden von einer Stundentafel von ungefähr 21. Der Rest sitzt das Kind nur mit der Teilhabeassistenz im Unterricht, bekommt natürlich Aufgaben auch von der Förderschullehrkraft, die es aber alleine auch ohne unsere Hilfe dann gar nicht bewältigen kann.
Wenn Sie sagen, da gibt es sehr viele Kinder mit Migrationsanteil, was ist mit Frauenbild beispielsweise?
Ja, das nehmen wir schon auch wahr, dass natürlich...
Ändert sich da etwas? Wir haben neulich in der Süddeutschen diesen langen Artikel, die Süddeutsche Zeitung, ne? Ja. Die eine lange Reportage darüber macht, über einen Lehrer, der sich als homosexuell outet. Ja. Und dann von Mobbing berichtet und so weiter. Ich glaube, der Fall ist auch etwas differenziert zu betrachten. Das ist eine lange Geschichte, aber im Kern ist es genau so. Und die Kollegen legen dann auch noch mal nach und sagen, seitdem wir das veröffentlicht haben, hören wir häufiger von solchen
Geschichten. Wollen wir auch mal über Lösungsansätze reden? Oder wollen wir jetzt die ganze Zeit nur...
Wir würden schon mal gerne verstehen, was das Thema ist. Weil darüber reden wir eigentlich so gut wie nie. Wir erzählen uns eigentlich immer, dass es ganz gut läuft.
Das empfinde ich überhaupt
nicht so.
Darf ich,
bevor wir zu Lösungen kommen, weil zu Lösungen gehört auch die Wahrnehmung des Problems.
Ja, das meine ich.
Und diese Probleme begleiten mich, seit ich in Deutschland bin, seitdem ich arbeite, seit 2007. Also diese sehr problematische Frauenbilder, religiöser Mobbing. Wir haben in Berlin 2021 einen kleinen Verein namens Devi. Der hat in 10 Schulen qualitative Fragen und Umfragen geführt über religiöser Mobbing. Der hat seine Daten dargestellt. Und das Ergebnis war nicht, dass wir eine Debatte darüber geführt haben, sondern dass diese Devi-Verein als islamfeindlich abgetitelt wird und die Fördergelder eigentlich ausgezogen werden. Also nicht mehr seine Arbeit weitermachen kann, auch bei Projekten, wo es nicht um das Thema geht. Und das beobachte ich immer wieder, dass wir nicht bereit sind, über diese Problematik zu sprechen. Ich habe Kollegen, ich war in Schulen, wo Lehrerinnen sagen, wir hören immer wieder von Kleinkindern, von einer Frau lasse ich mir nichts sagen.
Und erleben dann, Sie das auch, Frau Gisler?
Ich habe es schon gehört. Bei uns ist das jetzt nicht gang, aber ich, ja, es ist mir auch schon passiert.
Und dann werden Fortbildungsangebote geholt in den Schulen. Und diese Menschen, Vereine, die das eigentlich das Problem lösen sollen, machen die Lehrer dafür verantwortlich, dass sie ihre rassistischen Bilder reproduzieren auf die Kinder. Und deshalb gibt es solche Aussagen. Also wir gehen nicht das Problem nach. Wir versuchen nicht empathisch diese Kinder ernst zu nehmen, auch in den Herausforderungen, die sie haben, und versuchen sie zu erreichen für Gleichberechtigung, für sexuelle Selbstbestimmung, für religiöser Vielfalt. In Berlin haben wir Fälle, wo Lehrer im Grundschulen Kinder, die gefastet haben, gesagt haben, bitte trink was, dir geht's nicht gut, du bist abwesend, kurz vor Umkippen. Es gab auch Ramadans, wo es wirklich 35 Grad Hitze war. Die Eltern haben sich beschwert und die Schulaufsichtsbehörde hat dann den Lehrer ermahnt, dass er bitte die religiöse Hintergründe akzeptieren soll von den Kindern.
Also das kann ich definitiv sagen, das hätte es in Schleswig-Holstein nicht gegeben.
Das sind Situationen, das übrigens auch in Süddeutscher Zeitung steht auch so ein Fall, Reportage dazu. Ja.
Und das Sätze ist wie der Islam ist der Boss. Wenn wir gerade dabei sind, welche Rolle spielt Religion?
Naja, aus Religion kann man viel machen. Man kann Leute irgendwie dazu bringen, sich zu integrieren oder halt auf Distanz zu der Mehrheitsgesellschaft. Wir reden hier von religiöser Verständnis, der vor allem zu Hause, aber in der Peer Group existiert und teilweise in den sozialen Medien, die diese Kinder nicht ermöglicht, wirklich Teil von unserer Gesellschaft zu werden. Jemand, der Schweinfleisch isst, ist ein Ungläubiger, abgewertet. Jemand, der zum Beispiel im Ramadan nicht fastet, da trifft es auch Muslime, liberale Muslime, dann wird es ausgegrenzt, gemobbt in den Schulen. Kinder, die zu Geburtstage gehen von deutscher Kinder, werden auch irgendwie ausgegrenzt. Das sind religiöse Argumentationen, die entweder in der Peergruppe oder bei den Eltern an den Kindern weitergegeben, die das Kind auf Distanz zu der Mehrheitsgesellschaft, zu unseren Grundwerten. Und die Frage, was machen wir, um diese Kinder zu stärken und ihnen Angebot zu machen für die großartige Grundwerte, die wir in dieser Gesellschaft haben. Wenn das nicht passiert in den Schulen, dann weiß ich nicht, wo das passieren soll. Die Eltern haben wir schon verloren. Die Peer Group tickt aufgrund von TikTok-Imame ganz anders. Und wenn wir das nicht in den Schulen machen, dann passiert nichts. Und das ist die Situation. Nicht in ein, nicht in zwei, nicht in drei Schulen. Das ist die Situation nicht nur in Neukölln, nicht in Frankfurt. Das ist die Situation in vielen, vielen Schulen. Sie haben hier ganz oft über das dänische Programm oder das dänische Integrationsmodell sozialdemokratisch geführt, wo man sagt, wir gehen jetzt hart an die Wohnpolitik und die Schulpolitik und sorgen dafür, dass es eine gesunde Durchmischung entsteht, dass die Kinder sich gegenseitig begegnen, dass sie andere Lebensmodelle auch sehen. Aber wenn ich in Neukölln oder in Köln in eine Schule mit 80, 90, 100% Menschen mit Migrationshintergrund, dann passiert das nicht. Dann sind sie in Deutschland physisch, aber emotional gar nicht.
Wenn wir bei Lösungen sind, was ist die Lösung aus Ihrer Sicht? Wenn wir jetzt, Frau Prien sagt, lass uns über Lösungen sprechen. Was ist der Lösungsansatz?
Ich nenne drei. Erstmal Kindergartenpflicht für diejenigen, die die deutsche Sprache nicht beherrschen und von mir aus der vierte Lebensjahr, damit es mindestens 2 Jahre Deutsch lernt.
Da geht Frau Prien schon mal nicht mit.
Das stimmt, das ist nicht richtig.
Sie haben gesagt, das machen Sie nicht.
Ich habe gesagt, wir brauchen tatsächlich eine Pflicht für Kinder, die die deutsche Sprache nicht beherrschen. Da habe ich gesagt. Ich habe nur gesagt, ob es in der Kita ist oder in der Schule ist, darüber kann man reden. Aber wir brauchen verpflichtenden Sprachunterricht für Kinder, die keinen...
Okay, aber eine Kita-Pflicht gehen Sie nicht mit?
Eine Kita-Pflicht ist ein Weg und eine vorgezogene Schulpflicht ist ein anderer Weg.
Ich meine, wie wollen Sie sonst rauskriegen, ob jemand Deutsch spricht oder nicht spricht?
Ja, also, weil natürlich ja, alle...
An wollen wir dann in jedes Haus irgendwie einen Beamten schicken, der sagt, okay, und jetzt bitte
Test? Selbstverständlich, jedes Kind muss entweder im Rahmen einer vorgezogenen Schuluntersuchung oder alternativ ist im Rahmen der U-Untersuchung, muss getestet werden. Jedes Kind, egal ob es in die Kita geht oder nicht, muss getestet werden. Und jedes Kind... Jedes Kind, das die deutsche Sprache nicht beherrscht, muss eine verpflichtende Sprachförderung bekommen. Und zwar eine, die gewährleistet, dass auch tatsächlich am Ende die Sprache auch erlernt wird. In der Kita ist es am besten, da gebe ich Ihnen recht, weil Kita natürlich auch die sozial-emotionalen Fähigkeiten steigert. Aber da gibt es verschiedene Modelle, die man machen kann. Aber für mich steht vollkommen außer Frage. Alle Kinder müssen diagnostiziert werden und alle Kinder müssen die Sprache erlernen.
Nur um die beiden Vorschläge noch mal zu Ende zu bringen, die Lösungen, die wir brauchen. Ich werde den Elefant im Raum nennen und wir werden in 10 Jahren darüber, über diese Problematik sprechen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass in Schulen solche Zustände wie 80-90% Menschen aus den gleichen Milieus zusammenkommen, nicht lösen. Deshalb bitte das dänische Programm, und das bedeutet eine Riesenaufgabe für die Länder, aber für die Bundesregierung, dafür zu sorgen, dass kein Parallel Gesellschaften entstehen in andere Wohnpolitik und andere Schulpolitik, damit es ein gesunder
Durchschnitt gibt. Wie machen Sie das denn?
Und bitte?
Wie machen Sie das?
Indem man verpflichtet, dass gewisser Leute in gewisser Räume, wenn es über 40% entsteht, nicht mehr leben
können. Was heißt das
Dänemark?
Umsiedeln, umziehen.
Umsiedlung, ja.
Absolut. Zwangsumsiedlung, ne? Darüber reden
nicht
wir.
Nicht Zwangsumsiedlung. Man kann es jetzt so hart sagen, aber man kann durch soziale Wohnungen zum Beispiel.
Ich bin zuständig für die klare Aussprache in dem Fall, aber das heißt jetzt doch.
Mache ich auch sehr gerne. Mache ich auch gerne. Wenn es sein muss, dann Umsiedlung. Das haben wir auch mal in Deutschland getan in den 70er Jahren, leider auf der falschen Seite, indem wir die Migranten in einen Bezirk gesammelt haben. Und jetzt können wir dafür sorgen, nehmen wir Berlin. Kein aus Neukölln wird ein Problem haben, in Zehlendorf zu leben. Die können es nicht leisten. Wenn wir aber es ermöglichen und dafür sorgen, dass das ausbalanciert wird.
Frau Prien nickt. Also Sie würden sagen, das sollten wir so machen.
Naja, ich würde sagen, wir brauchen eine Stadtentwicklungspolitik, die eine stärkere Durchmischung der sozialen Milieus ermöglicht. Und das,
ja, aber wie machen Sie das? Das klingt jetzt so wolkig und auch schön.
Naja, es gibt ja...
Stadtentwicklungspolik, das klingt so freundlich. So.
Wie macht das Dänemark?
Zieht alle in bessere Gegenden und dann läuft das irgendwie
schwer. Nein, das ist natürlich eine Frage von Wohnungsbau. Und die Frage ist, welchen Wohnungsbau machen Sie wo? Natürlich.
Bitte, Entschuldigung. Die Stadtteile, über die wir hier reden, sozial schwache Menschen, die wohnen dann in Zehlendorf oder was?
Naja, das wird natürlich so nicht funktionieren.
Aber wenn wir Sozialwohnungen in Zehlendorf auch bauen, also wo ist das Problem? Und wenn wir die Kinder zumuten, dass sie vielleicht eine halbe Stunde mit dem Bus dahin fahren oder sogar gefahren werden in Schulen, wo sie eine bessere Chance haben. Ganz kurz, zusammengefasst. Wir sind ein unglaubliches Land. Aber mein Kind, das habe ich auch in Ihrer Sendung vor 3 Jahren gesagt, mein Kind hat eine bessere Chance auf ein Abitur oder auf Bildung, abhängig von der Postleitzahl der Eltern. Und das darf nicht sein. Das sind keine dummen Leute, die in Neukölln geboren aufgewachsen sind. Definitiv nicht. Und die Zehlendorfer sind nicht schlauer als die Neuköllner. Aber wenn sie in eine Schule kommen, wo sie von der ersten Klasse mitbekommen, sie haben keine Chance, sie werden es nicht schaffen, dann werden sie es nicht schaffen. Wenn sie aber mit anderen Lebensmodellen zu tun haben, dann funktioniert
Integration besser. Das verstehe ich alles, das verstehe ich. Aber das in der Konsequenz, ich habe Sie vorhin zitiert, Sie sagen, 40% ist die Obergrenze bei Migration.
Ja.
Das heißt, wenn eine 40% erreicht ist, wie hier zum Beispiel Hamburg-Mitte, wenn man sich das mal anschaut, in Altona.
Dann müssen die Kinder
woanders. Wie machen Sie das? Da sind Sie längst bei 70% und so weiter, wenn Sie sich die Erstklässler zum Beispiel angucken.
Naja, indem man diese Kinder zu einer anderen Schule schickt. Das kann man ja kontrollieren. Wenn wir nicht eine Revolution in der Wohnpolitik betreiben, indem wir soziale Wohnungen auch da aufbauen, wo vielleicht die Leute das nicht wollen, dann können wir das nicht schaffen. Es gibt keine andere Lösung. Das sagt sogar der Lehrerverband. Wenn über 40% Menschen aus dem gleichen Niveau in eine Schule sind, vor allem aus den schwachen Milieus, dann kippt die Stimmung und die Leistung. Und das dürfen wir nicht akzeptieren.
Alexander, wir hören schon die ganze Zeit zu. sind ganz nah dran an der großen Politik.
Aber über Lösungen haben wir jetzt immer noch nicht gesprochen.
Ich glaube, ich habe zwei.
Ja, doch. Aber mit mir haben Sie nicht über Lösungen gesprochen. Also das,
ich würde trotzdem Ihnen mal gerne fragen, was Ihnen durch den Kopf geht. Der Befund ist ja vergleichsweise alt. Und ich muss ein bisschen denken an Ihr wirklich damals berühmt gewordenes Buch, Die Getriebenen, wo Sie minutiös die Jahre 2015, 2016 aufgearbeitet haben. Der Moment, von dem viele sagen, das war der Moment, in dem sich etwas verändert hat, weil plötzlich strukturell eine Überlastung festzustellen war, die wir seitdem nie mehr wirklich in den Griff gekriegt haben.
Also ich bin kein Experte für Bildungspolitik, ja, aber schon klar. Wenn ich das beobachte, erkennt man gewisse Muster. Also zum Beispiel, das war nicht der erste Aufschrei von Ihnen. Denken Sie mal an die Rütli-Schule.
Ja, ja.
Also wo vor 20 Jahren ein Kollegium in Neukölln sagt, so geht's nicht mehr weiter. So.
Aber wo steht denn Rütli-Schule?
Also wir haben immer wieder diese Aufschreie.
Frau Prien recht, ne? Rütli-Schule ist ein gutes Beispiel eigentlich dafür, dass man was verändern kann.
Das geht schon.
Aber man hat ja Millionen investiert.
Ja, das muss man. Man muss in solche Schulen mehr investieren. Das ist ja gar, steht ja völlig außer Frage.
Bitte, bitte. Also ich glaube nur, dass wir bestimmte Dinge, also eine Sache, die glaube ich, wenn man heute Bildungspolitik aufbauen würde, würde man das nicht zur Ländersache machen.
Ja,
also dass das ländermäßig verwaltet wird, dass es dann oft an linke Parteien und da noch jemand vom besonders ideologischen Flügel, weil man sich da austobt, keine gute Idee. Man würde aber auch so harte Gespräche führen, ob die Lehrerverbeamtung wirklich clever ist, ob wir nicht eine zu hohe Teilzeitquote bei Lehrern haben. Jetzt kriege ich ganz schlimme Briefe, ich weiß, aber das gehört auch zur Wahrheit. Also wir haben auf der ganzen Ebene, trauen wir uns nicht ran, an Fragen zu stellen. Und natürlich gehört auch das, was Sie sagen, dazu. Natürlich macht es einen Unterschied, ob man zwei Kinder hat, die kein Deutsch können, oder 20. Das ist doch eine Banalität.
Ehrlich gesagt, das ist eine völlige Binse, aber allein sozusagen das mal.
Aber ich würde noch einmal fragen,
schwierig. Also das ist ja das, was Frau Giesler auch beschreibt.
Weil immer so, es gibt ja immer so Codes, ne? Neukölln ist groß. Und da wohnen eine Menge Leute, die verdammt gut in der Schule sind, unter anderem meine Tochter. Und da wohnen auch eine Menge Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern. Also ich will jetzt nicht politisch korrekt werden, aber so ganz einfach ist es dann oft auch nicht.
Es geht um die Intensität, die in einer Schule stattfindet. Und natürlich gibt es in Neukölln großartige Schulen und wie gesagt auch Menschen mit Migrationshintergrund, die super schlau und was aus ihrem Leben machen. Mhm. Aber da, wo dann in den Schulen eine gewisse Prozentzahl erreicht werden, wo dann die Stimmung kippt, da sind die Probleme schon.
Aber nochmal, ich finde, wir müssen mal. Wir brauchen eine ehrliche Analyse, da bin ich total bei Ihnen. Und viele wichtige Punkte sind genannt worden, wobei man auch sagen muss, wir haben übereinstimmend festgestellt, es ist nicht nur die Migration, sondern wir haben auch andere gesellschaftliche Probleme, die eben auch dazu führen. Haben wir ja gemeinsam festgestellt. Insofern muss man auch aufpassen, dass wir jetzt nicht alles nur auf die Migration schieben. Aber es ist ein Thema, deshalb ist die Begrenzung und Ordnung
der Migration. Migration ist ja in dem Fall nur die Chiffre für, da sitzen Kinder, die schlicht und ergreifend die deutsche Sprache nicht sprechen, in der ersten Klasse. Da sitzt jemand, vor dem die dann sitzen und der dann versuchen muss, da irgendwie Unterricht
deshalb
zu machen.
Deshalb ist
und
die jeder Begrenzung der Migration auch ein wichtiger Punkt. Also deshalb würde ich auch sagen, ist das auch richtig, dass wir jetzt auch eine Politik betreiben, in der wir versuchen, das Migrationsgeschehen deutlich zu begrenzen. Also damit fange ich jetzt mal an. Aber es ist bei weitem nicht das einzige Problem, mit dem wir zu tun haben. Wir haben über Social Media, wir haben über verändertes Erziehungsverhalten und so weiter gesprochen. Ich will aber mal deutlich sagen, Herr Alexander, weil Sie sagen, man würde es heute nicht mehr so organisieren. Eines der erfolgreichsten Erziehungssysteme der Welt ist das kanadische. Das ist total föderal, aber wirklich total. Aber der Unterschied ist, dass sich die einzelnen Länder daran messen lassen müssen, wie erfolgreich sie sind. Und deshalb ist ja meine These, wir brauchen messbare Bildungsziele, die wir wirklich auch vergleichend nebeneinander legen, weil nur dann funktioniert ja ein Föderalismus. Es muss ja ein erkennbarer Wettbewerb sein, in dem man auch über die Frage, was sind denn die erfolgreichen Rezepte, das muss ja auch transparent werden. Und deshalb glaube ich, dass wir viel mehr darüber sprechen müssen, was sind die drei wichtigsten Bildungsziele, die wir in diesem Land haben. Und dann müssen wir den Ländern schon erlauben, ihre eigenen Wege zu gehen. Aber wir müssen es eben nebeneinander legen und messen, wer mit welchem Weg erfolgreich ist. Und ich finde übrigens es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn einzelne Städte zum Beispiel ausprobieren, wie das ist mit der Begrenzung von Quoten mit Migranten. Das soll man mal ausprobieren, ob das wirklich der richtige Weg ist. Ich finde, das ist absolut legitim. Es gibt aber auch andere Wege. Und die Rütli-Schule zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Und deshalb haben wir ja auch dieses Startchancenprogramm aufgelegt. Oder haben wir in Schleswig-Holstein über Jahre ein Programm aufgelegt, mit dem wir Schulen in besonders herausfordernden Lagen ganz anders ausstatten. Und zwar nicht nur, was Lehrkräfte und auch multiprofessionelle Teams angeht, sondern auch mit Blick auf eine besondere Unterstützung zur Schulentwicklung. Und an der Rötlich-Schule hat es geklappt und an anderen Schulen klappt es auch. Also insofern, ich glaube, wir müssen viel mehr darüber reden, wie es gelingen kann und weniger nur darin verharren, zu analysieren, was gerade so schrecklich ist in diesem Land. Das gilt übrigens für viele andere Politikbereiche auch.
Ja, das ist wahr. Offenbar hat es was mit Geld zu tun. Frau Giesler, wenn Sie...
nicht nur mit Geld. Das ist einfach nicht richtig.
Hat es was mit Geld zu tun, Frau Giesler, oder hat es
also
nicht?
Es hat ganz klar was mit Geld zu tun. Und wir brauchen ja auch schnelle Abhilfe. Und bestimmte Dinge kann man auch schon schnell strukturell behelfen.
Darf ich mal fragen, wie viel Prozent der Lehrer, die Sie in Ihren Grundschulen haben, sind sogenannte Quereinsteiger? Dann gibt es auch noch Seiteneinsteiger. Also Menschen sozusagen ohne präzise pädagogische Ausbildung.
Genau, also die heißen dann so, also Quereinsteiger haben tatsächlich die haben auf jeden Fall studiert. Wir haben bei uns an der Schule sind es tatsächlich 6, sukzessive nach den Ferien mehr. Wir haben bei uns im Schulsystem teilweise Schulen, die 35% Hürde knacken mit nicht pädagogischem Personal, was an Schule
35
arbeitet.
35%?
Ja.
Wo kommen diese Leute her? Wo finden Sie die?
Also vereinfacht gesagt, es gibt keine, also fragen beim Bekanntenkreis nach. Oder
Was heißt das?
Wir haben das Personal nicht. Es gibt das ausgebildete Personal nicht. Wir können das Schulamt nicht fragen, haben Sie denn jetzt jemanden auf der Liste? Die sind leergefegt. Also müssen wir aber trotzdem den Unterricht abdecken. Und natürlich brauchen wir Kräfte, die bei uns arbeiten. Und dann ist es so, dass wir tatsächlich im Bekanntenkreis oder wenn irgendjemand kennt, Studenten fragen, wollte bei uns anfangen.
Wahnsinn. Darf ich mal fragen, wie stelle ich mir das vor? Also es kann sein, dass Sie auf dem Spielplatz sind.
Also jetzt ist überspitzt,
und,
ja.
Und Sie treffen dort zum Beispiel einen Mann, einen Vater, eine Mutter, von dem Sie das Gefühl haben, die kann das irgendwie ganz gut mit Kindern und so weiter. Dann könnte es sein, dass Sie die fragen und sagen, Mensch, komm noch mal zu uns.
Ja.
Aber unterrichten dürfen die nicht, ne?
Doch.
Ne, dürfen tun sie es nicht. Dass sie das dann machen irgendwie, aber dürfen tun sie es nicht.
Dann.
Ja, wie stellen sich das vor, dass sie das nicht dürfen? Natürlich werden die bei uns eingestellt und dürfen unterrichten.
Das ist sensationell.
Also ehrlich gesagt, die dürften es nicht.
Aber für welche Aufgabe hätten Sie denn, wenn Sie dann trotzdem eingestellt werden?
Sie haben ja selber vorhin zu Recht darauf hingewiesen, dass es eine ganze Menge Aufgaben gibt, die inzwischen an Schule gemacht werden müssen. Und die können natürlich auch Assistenzkräfte machen. Das ist ja auch in Ordnung. Aber unterrichten kann natürlich irgendjemand, den Sie auf dem Spielplatz aufsammeln, nicht.
Und Frau Prien, wann waren Sie denn das letzte Mal, muss ich jetzt wirklich fragen, in einer Grundschule und haben das genauso geguckt? Also so ist
hunderte,
die Tatsache.
Hunderte Schulbesuche von mir habe ich in den letzten Jahren gemacht. Das müssen Sie mir jetzt nicht vorhalten.
Ich will Ihnen das nicht vorhalten. Ich will wissen, ob Sie exakt wirklich begleitet haben. Und tatsächlich, das ist ein Fakt, dass nicht
also
pädagogische...
Fakt ist, dass wir noch nie... Also ich kann jetzt nur für Schleswig-Holstein sprechen. Alles andere wäre ja nicht seriös. Und Sie können ja auch nur über Ihre Schulen sprechen.
Sie sind jetzt Bundesbildungsministerin. Also.
Ja, aber ich bin ja nicht die super Landesbildungsministerin. Das ist eine... Also das ist, glaube ich, das muss man sagen.
Aber Sie bezweifeln trotzdem das, was Frau Giesler sagt.
Also es würde mich sehr wundern, wenn das so wäre. Ich bezweifle, dass das wirklich ein Phänomen ist, dass Sie wirklich auf den Spielplatz gehen und jemanden da einsammeln und der dann bei Ihnen in der Schule unterrichtet.
Ich habe den Spielplatz jetzt ins Spiel gebracht. Also sagt dem Bekanntenkreis, was auch immer, das macht es auch nicht besser. Also.
Aber die Einstellungen werden ja über das Schulamt, erfolgen ja auch bei Ihnen wahrscheinlich über Schulamt. Und natürlich wird da geguckt, welche Qualifikationen sind es da. Und wir reden vielleicht über Vertretungskräfte. Wir reden ja nicht über die Einstellung. Da kommt ja niemand, wird niemand verbeamtet. Da kommt auch niemand in ein Anstellungsverhältnis als Lehrkraft.
Frau Giesler, darf ich noch mal fragen, über wen reden wir denn da?
Also wir reden darüber, wenn wir Stunden offen haben, sozusagen, um den Grundunterricht abzudecken, dass natürlich wir Personal einstellen müssen. Das sind zum Teil Schwangerschaftsvertretungen und so weiter. Aber es ist trotzdem so, dass auch bei uns im Schullandsbezirk diese nicht ausgebildeten Pädagogen auch entfristet werden können. Die werden nicht dann jedes Mal wieder rausgeschmissen. Also wenn die lange genug arbeiten, dann irgendwann sind die fester eingestellt.
Gut, also das kenne ich so nicht und das habe ich auch immer abgelehnt, sowas zu tun.
Ich habe kürzlich eine Studie gelesen. Deutschland ist neben Tschechien das einzige Land der 38 OECD-Staaten, in dem in den vergangenen Jahren der Anteil junger Menschen gestiegen ist, die weder einen Berufsabschluss noch die Hochschulreife erlangen. Das ist die Situation.
Ja, mein Gott, bei der Einwanderung, die wir haben von Kindern und Jugendlichen, die mitten in ihrer Bildungsbiografie ins Land kommen, was jetzt mal ehrlich, wie soll denn das funktionieren?
Ja, Frau Friel, wir sind eine der führenden Wirtschaftsnationen der Welt. Das kann doch nicht unser Anspruch sein, dass wir lauter Bildungsverlierer produzieren.
Nein, das darf
doch
natürlich nicht. Und deshalb arbeiten wir ja auch dagegen. Ich wollte ja die ganze Zeit schon mal über Lösungen sprechen, aber das wollen Sie ja nicht. Sie wollen ja eher darüber sprechen, wie schrecklich alles ist.
Frau Pinn, das stimmt nicht.
Doch,
nein. Ich habe Ihnen mehrfach die Chance gegeben, das zu tun.
Nee, das haben Sie nicht. Entschuldigung, Herr Lanz,
okay,
das haben Sie
bitte,
nicht.
No? Bitte die nächsten 3 Minuten nur für Sie.
Danke,
Lösungen.
Super. Wir haben ja angefangen mit den Ländern, Bund und Länder gemeinsam darüber zu sprechen, wie kann man Schulen in besonders herausfordernden Lagen besonders unterstützen? Wie kann man ihnen mehr Personal an die Hand geben? Wie kann man ihnen mehr Budget an die Hand geben, damit sie in ihrer ganz besonderen Situation die richtigen Maßnahmen ergreifen können? So wie es die Rütlich-Schule auch gemacht hat. Wie kann man es erreichen, dass diese Schulen in ihrer Bildungsregion zum Beispiel mit der Jugendhilfe, mit der Eingliederungshilfe besser zusammenarbeiten können? Das ist ein weiterer ganz wichtiger Ansatz. Wir müssen diese Hilfesysteme näher an Schule heranbringen, weil wir reden über Kinder, die schon im Alter von 4, 5 Jahren mit der Jugendhilfe zu tun haben oder der Kinderhilfe. Das heißt, die Eltern können sich oft nicht so um ihre Kinder kümmern, wie man sich das wünschen würde. Aber die Schule weiß das eben sehr oft gar nicht, dass das der Fall ist. Da muss viel besser und enger zusammengearbeitet werden. Das ganze System der Eingliederungshilfe und der Schulbegleitung, das wir haben, Sie haben es ja geschrieben, dass zum Teil vier, fünf Schulbegleiter in einer Klasse sitzen, aber gar nicht zusammenarbeiten und auch mit der Lehrkraft nicht zusammenarbeiten. Ein vollkommen überholtes System. Das müssen wir reformieren und das werden wir jetzt auch reformieren.
Wie denn? Sie stellen sehr viele Fragen. Ich will gerne wissen, wie.
Wie? Indem wir zum Beispiel sagen, wir ordnen nicht mehr jedem Kind einen individuellen Schulbegleiter zu, sondern in solche Klassen kommen zum Beispiel Klassenassistenten, Erzieherinnen, eine Erzieherin pro Klasse, die sich dann eben um diese Kinder, die besondere Unterstützungsbedarfe haben, kümmern. Und diese Kraft muss dann mit der Lehrkraft zusammenarbeiten. Finanziell ist es nicht teurer. Es ist nur eine andere systematische Herangehensweise. Und das sind schon ganz entscheidende Punkte. Indem wir datengeschützte Schul- und Unterrichtsentwicklung machen, indem wir, so wie die Kanadier übrigens, in diesem föderalen System, die testen jedes Kind dreimal im Jahr auf ihren Lernstand. Und die Lehrkräfte sind verantwortlich dafür, und auch alle anderen Kräfte, die an Schule arbeiten, sind dafür verantwortlich, dass die Kinder tatsächlich die Lernstände in Sprache und Mathematik auch erreichen. Also es gibt schon andere Bildungsnationen, die das gut hinkriegen. Es ist nicht so, dass es da keine Methoden gäbe. Und die Kanadier haben übrigens vergleichbar viel Zuwanderung, wie wir auch haben.
Ja, überzeugt aber Sie machen das ein bisschen anders, Entschuldigung.
Wir sind uns doch einig, Herr Mansour, dass wir vieles anders machen müssen.
Aber beim Thema Migration können Sie Deutschland nicht mit Kanada vergleichen.
Das stimmt, weil das Bildungsniveau der Eltern, die dort ankommen, höher sind, aber auch, weil der Integrationsdruck höher ist. Und das ist auch ein Thema. Ich glaube, da sind wir uns auch sehr schnell einig.
Und weil man da ausgewählt Leute holt und vor allem das System nicht überfordert wie 2015, 2016.
Richtig, und deshalb haben wir ja auch gesagt,
das ist das allergrößte Problem. Wir haben Leute ins Land geholt und das ist enorm wichtig gewesen. Aber wir haben nicht darüber nachgedacht, was das mit unserem Bildungssystem, Integrationspolitik
macht. Deshalb müssen wir Migration begrenzen. Das ist ja, das habe ich, glaube ich, jetzt auch schon dreimal gesagt. Ich halte es für erforderlich, Migration zu begrenzen.
Also, Robin Alexander ist bei uns, der sagt, Demokratie wird dysfunktional. Wir haben gerade eine Idee davon bekommen, dass Schule dysfunktional ist. Ist das der Grund auch, warum offenbar immer mehr Menschen auch den Eindruck haben, auch wenn es an vielen Stellen gar nicht so ist, aber das Gefühl ist, dieser Staat, das System wird immer dysfunktionaler. Was meinen Sie damit?
Wie komme ich zu dieser Analyse? Ist, und das beschreibe ich in meinem Buch, dass die politische Mitte sich schwer tut, Lösungen zu finden. Mhm. Und dass das auch ein Prozess ist, der schwieriger wird, weil das keine Lösung da sind, gibt Frust. Frust stärkt die Ränder, dann wird es in der Mitte noch schwieriger. Ich meine aber nicht unseren gesamten Staat. Da wäre ich ganz vorsichtig. Also ich finde, die Feuerwehr funktioniert ganz gut und viele Lehrer sind auch ganz gut.
Deswegen sage ich, es ist ein Gefühl.
Also
ist es ein Gefühl.
In der politischen Mitte wird es schwieriger, Lösungen zu produzieren. Sehen Sie daran, dass eine Regierung der politischen Mitte, die Ampel, sich in die Luft gesprengt hat, weil sie keinen Haushalt mehr auf die Kette gekriegt hat. Ja?
Was ich so spannend fand, war, ich meine, diese letzte Ampel ist in die Luft geflogen wegen wie vielen Milliarden? Wie viele waren es am Ende? Worum ging es?
Also in der Nacht der Nächte wollte Olaf Scholz einen Überschreitungsbeschluss für die Schuldenbremse für 15,5 Milliarden. Aber so. Habeck hat auch schon mal gesagt, uns haben nur 3 Milliarden gefehlt.
Exakt, das ist die Zahl, die ich im Kopf habe. Wegen 3 Milliarden haben wir die Regierung verloren. Was mir nicht klar war, ist, dass derselbe Friedrich Merz, der im Wahlkampf immer so rhetorisch und bedeutungsschwanger und auch provokant in Richtung Olaf Scholz häufig sagte und fragte, wie weit wollen Sie das eigentlich noch treiben mit diesen Schulden, dass der sich offenbar schon sehr viel früher, als es der Öffentlichkeit so klar wurde, Gedanken darüber gemacht hat, wie er die Schulden auf ein ganz neues Niveau bringen kann. Wann und wo?
Also da gibt es zwei Phänomene. Die Ampel hatte ja, um mit der Schuldenbremse zu regieren, einen Trick angewandt. Die haben Milliarden aus Corona umgebucht. Und dieser genau. Trick ist Ende 2023 aufgeflogen durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Genau. Und damals gab es Leute, die gesagt haben, lasst uns als Politik aus der politischen Mitte, also Ampel plus Union, die Schuldenbremse reformieren. Mhm. Und unter anderem gab es zwei Treffen der Ministerpräsidenten, die sagen zu Friedrich Merz, mach doch was mit dem Scholz zusammen, weil wir kriegen auch unsere Länderhaushalte nicht mehr aufgestellt. Mhm. Und dazu findet Merz nicht. Das ist ja nicht passiert. Sondern die Union hat ja einen Wahlkampf gemacht für die Einhaltung der Schuldenbremse. Mhm. Und nach der Wahl haben sie die Schuldenbremse, früher sagte man reformiert, jetzt sagen die Politiker immer aufgebohrt. Klingt so ein bisschen nach...
Lass uns sagen, in die Luft gejagt.
Nach Zahnschmerzen.
Ich glaub, das trifft es eher.
Und da ist das Interessante, das hat ja Friedrich Merz begründet damit, dass in Amerika was Neues passiert ist. Nämlich, dass Herr Zelensky, der Präsident der Ukraine, im Oval Office schlimm abgemeiert wurde.
Richtig.
Was stimmt. Aber es gibt Leute, die sagen, dass es mit Trump ungemütlich war, konnte man vorher ahnen.
Ist richtig. Und er hat sich vorher schon darüber informiert, wie man sich an die Mehrheit...
Entschuldigen Sie, wenn ich ganz kleinteilig werde. Ja,
ja, es ist richtig.
Wir hatten ja gerade gesprochen, was macht man mit der Schuldenbremse.
Genau.
Ja? Jetzt ist es ja so, dass die Schuldenbremse zu unserem Grundgesetz gehört. Und das genau. Grundgesetz kann man nur mit Zweidrittelmehrheit ändern.
Richtig.
Und seit der Bundestagswahl gibt es keine Zweidrittelmehrheit der politischen Mitte mehr. Weil die AfD und die Linke, die sich zwar nicht mögen, aber gemeinsam über ein Drittel sind. Das heißt, wenn man nicht mit links oder rechts will, kann man die Schuldenbremse nicht mehr ändern. Und es wirkte ja nach der Wahl so, dass Friedrich Merz davon überrascht war und dann ganz schnell noch mit der alten Mehrheit, also den gerade abgewählten Abgeordneten,
richtig,
diese Finanzrevolution ins Werk gesetzt hat. So. In Wirklichkeit hat er aber schon eine Woche vor der Bundestagswahl ein Gutachten bei Udo Di Fabio, ein ehemaliger Verfassungsrechtler, in Auftrag gegeben, der ihm aufgeschrieben hat, kann man überhaupt mit der alten Mehrheit das noch machen? Weil ist ja ein bisschen, wie sagt man, also ist ja nicht naheliegend, dass man mit abgewählten Abgeordneten noch was beschließen kann. Mhm. Also er hatte schon vor der Wahl das Gutachten, dass es mit dem alten Bundestag geht.
Das heißt, er hatte vor der Wahl schon diese Idee im Kopf offensichtlich, darum geht's.
Ja, nicht nur die Idee, sondern auch die Ausarbeitung. Also in dem Gutachten stand ja, es geht.
Und dann stehst du nochmal und dann stehst du im Fernsehen bei Fernsehduellen und sagst, wie weit wollen wir das eigentlich noch treiben mit diesen Schulden?
Also es gibt die Thematik, was machen wir mit der Schuldenbremse? Und da gibt es die Thematik, wenn wir sie ändern wollen, wie geht es ohne eine Zweidrittelmehrheit?
Ja, es gibt beides.
Das
hängt ja sehr eng miteinander zusammen.
Frau Prien guckt schon ganz streng.
Ja. Nö, ich war ja dabei. Ich war auch in den ganzen Gesprächen
Wussten
ja dabei.
Sie auch von diesem Gutachten?
Also ich wusste nicht von diesem Gutachten tatsächlich, okay. Aber ich wusste natürlich was anderes, nämlich dass wir auf Länderseite natürlich schon seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Frage einer Nachjustierung der Schuldenbremse natürlich erörtert haben. Das ist doch klar. In den Ländern ist das ja ein bisschen anders als im Bund gewesen. Da gab es nämlich überhaupt keine Abweichung von der Schuldenbremse. Und da war es ja so, dass dadurch, dass die Länderhaushalte personalintensiv sind, am Ende kann man dann nämlich nur bei Lehrerstellen sparen, wenn man in den Länderhaushalten sparen will.
Aber die Pointe daran ist, die Ministerpräsidenten haben diese Argumente Friedrich Merz vorgetragen. Wir können da nichts machen, wir müssen die Lehrer und die Polizisten bezahlen und haben ihm eine Mini-Mini-Mini-Reform vorgeschlagen. Nämlich, dass die Länder nicht 0,15 vom Bruttoinlandsprodukt machen dürfen, sondern 0,5. Und das hat Friedrich Merz nicht gemacht. Also die Reform ist ja nicht geschehen.
Darf ich einmal erklären, warum?
Weil man sich die Bundestagswahlkampagne nicht kaputt machen wollte. Und nach der Wahl haben aber nicht nur die Länder, sondern ja auch die SPD mit diesem riesigen... Also nach der Wahl haben alle mehr bekommen, als sie je geträumt hätten. Auch die Länder. Also die Länder können jetzt mehr Verschuldung und haben noch 100 Milliarden. Und jetzt haben sie seit Dienstagnacht auch noch eine Altschuldenregel für die Kommune. Also jetzt ist wirklich Weihnachten. Und das ist das Erstaunliche, dass man eine Kampagne macht für Purismus in der Finanzpolitik. Und Leute wie ich haben dazu lobende Leitartikel geschrieben.
So.
Und dann macht man das Gegenteil.
Mhm. Ja, ich glaube, wir haben ja vorhin uns schon mal darüber ausgetauscht. Die Logik war immer zu sagen, wir brauchen dringend, und das zahlt ja auf das, was Sie gesagt haben, zur Dysfunktionalität. Wir brauchen Reformen von Staat und Gesellschaft und wir brauchen eine Reform unserer Sozialsysteme. Das brauchen wir in Wahrheit zwingend. Und Friedrich Merz hat immer gesagt, bevor wir überhaupt darüber reden, ob wir an die Schuldenbremse rangehen, müssen wir diese Reformthemen angehen. Und ich glaube, das ist auch richtig gewesen. Und dann haben wir die Münchner Sicherheitskonferenz gehabt und haben einen J.D. Vance erlebt, bei dem wir ja davon ausgehen mussten, dass die Unterstützung der Vereinigten Staaten für unsere Verteidigungsfähigkeit, dass wir uns darauf nicht mehr verlassen können. Darf ich einmal zu Ende erzählen?
Ich mache gar nichts, Frau Brehende. Sie fühlen sich nur ertappt, weil Sie merken, was Sie da erzählen.
Nee, also
Sie,
ich fühle mich überhaupt nicht ertappt.
Sie haben doch gerade gehört, dass er hat es doch vor der Wahl schon klar gemacht.
Ja, aber Entschuldigung, das war ja, die Münchner Sicherheitskonferenz ist ja auch ein paar Tage vorher gewesen. Natürlich war das eine Frage, die uns alle sehr bewegt hat. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen mehr, und ich habe hier bei Ihnen gesessen am Mittwoch vor den Wahlen, und da haben Sie mich auch zu dem Thema befragt und habe gesagt, selbstverständlich werden wir deutlich mehr für Verteidigung ausgeben müssen. Und dann haben Sie gesagt, ja, wie wollen Sie denn das machen? Ich habe gesagt, ja, wir werden andere Finanzierungsinstrumente brauchen. Und dann haben Sie gesagt, das sagt aber bei Ihnen...
Noch mal, Frau Prien, im entscheidenden Fernsehduell
so
sagt Olaf Scholz, wir brauchen eine Reform der Schuldenbremse, genau, und so weiter. Und dann sagt Friedrich Merz, ach, die Sozialdemokraten, die wollen immer nur Geld und mehr Schulden. Und muss denn das Kanzleramt ausgebaut werden?
Also, ja, gut. Und stellt dann die rhetorische Frage, die habe ich heute noch im Ohr, wirklich die rhetorische Frage, wie weit wollen Sie das eigentlich noch treiben mit diesen Schulden und überhaupt und die Kinder? Und denken Sie daran, wer das alles irgendwann bezahlen muss?
Ist ja auch, das Argument bleibt ja richtig.
Nein, man muss es auch verstehen. Also deshalb ist das wichtig, oder ich hoffe, dass man das so kleinteilig mitgeht. Es ist ja richtig, die Bundeswehr aufzurüsten. Die Bedrohung ist ja da. Nur, man hätte halt, und schauen Sie, wenn Sie es mir nicht glauben, Wolfgang Schäuble hatte doch in der letzten Fraktionssitzung, an der er teilnahm, da sagt er, die Ampel ist eigentlich schon erledigt. Die haben nach diesem Verfassungsgerichtsurteil keine Chance mehr. Denkt jetzt nicht, wie könnt ihr die Wahl gewinnen, sondern denkt daran, wie könnt ihr regieren. Weil das Regieren ist viel schwieriger als früher. Mhm. Wegen dieser ganzen Herausforderung, über die wir den ganzen Abend gesprochen haben. Wegen Trump, wegen Putin.
Genau.
So. Und für das Regieren war doch die Idee, vorher zu sagen, ich halte die Schuldenbremse ein und hinterher Riesenschulden zu machen. Das ist doch wie ein Stein, den man sich in den Rucksack legt.
Aber
der
entscheidende Punkt ist doch, dass man jetzt zwar Geld aufnimmt für Investitionen, dass man trotzdem aber dringend Reformen braucht und konsolidieren muss. Und wir haben in den nächsten Jahren Sparhaushalte vor
aber
uns. Das klingt ein bisschen absurd, aber wir werden sparen müssen.
Auch, also der Haushalt, der jetzt beschlossen wurde, ist kein Sparhaushalt, sondern das ist der Haushalt, der astronomisch ist.
Ja, sorry, aber die Reformen werden ja jetzt kommen müssen, Herr Alexander.
Ja, aber schauen Sie, das Problem ist doch, Merz hat fürs breite Publikum gesagt, Schuldenbremse super. Für die Nerds, wie uns hier bei Lanz, hat er gesagt, die Sache mit der Reihenfolge. Also erst machen wir die Sozialreform und dann machen wir die Schuldenbremse. Aber jetzt hat er ja gar nichts gemacht mit Sozialreformen. Sie haben ja nur Kommissionen eingesetzt. Es gibt keine Rentenreform. Und das ist schon, also ich will es nicht in Grund und Boden reden, weil aus staatspolitischer Vernunft muss tatsächlich was gemacht werden.
Ja.
Aber dass diese Übung ganz schön knirscht.
Also sagen wir so, ich hätte es mir auch, jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich hätte es mir andersrum gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten erst uns auf eine Reform des Bürgergeldes so verständigt, dass wir tatsächlich auch da erhebliche Einsparpotenziale realisieren. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten schon im Koalitionsvertrag uns darauf verständigen können mit den Sozialdemokraten bei der Rente und auch bei der Pflege Kostendämpfungsmaßnahmen einzuziehen, bei der Jugendhilfe, bei der Eingliederungshilfe. Wir haben so viele Systeme, wo wir jetzt ran müssen. Aber es war nicht zu verhandeln. Handeln. Und jetzt werden wir das im Laufe des Regierungshandels miteinander tun müssen. Dafür dienen die Kommissionen. Das ist auch legitim, das in Kommissionen zu machen, weil es sind wirklich große Reformen, die wir vor uns haben. Und das wird eine harte Arbeit jetzt miteinander werden.
Herr Mansour. Ist Ihnen bewusst, dass wir wirklich die letzte Chance haben? Ist es Ihnen bewusst, dass Sie vielleicht acht Jahre... Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch der Meinung, wir dürfen nicht vergessen, wir haben 2033 eine Wahl in Deutschland. Und wenn wir es nicht hinkriegen, und zwar nicht nur mit Schuldenbremse und mehr in Militär investieren, sondern in unsere Demokratie, in der Stärkung unserer Demokratie, dann werden die Ränder noch stärker und stärker.
Ja, und deshalb brauchen wir die Reformen ja auch.
Ja, aber ich meine, wir kaufen gerade Panzer, die keiner fahren möchte, weil wir nicht wirklich Resilienz und Demokratie so rübergebracht haben, dass wir auch die Leute ein gewisses Wir-Gefühl vermitteln und warum man für dieses Land kämpfen soll.
Also ich
wir
tue reden das, gar nicht, ehrlich gesagt,
wir, Herr Mansour, wir reden gar nicht über nicht. Die Bildung. Also wir haben hier jetzt eine Stunde, mehr als eine Stunde gesprochen. Wie reformieren wir dieses System? Wie sorgen wir dafür?
Nee, das haben wir nicht. Wir haben den größten Teil aber haben wir darüber das, gesprochen, wie schrecklich das, das alles ist. Wir haben nicht über die Lösung.
Steht das in der Priorität, diese Koalition? Oder werden wir jetzt einfach 4 Jahre in Militär investieren, was ich absolut richtig finde, aber in den Schulen nicht. Und das sind große Aufgaben und wirklich, wir müssen das ernst nehmen. Ansonsten haben wir ein Problem.
Absolut, ich bin total bei Ihnen.
Danke.
Ganz kurz, weil so, ich fand es wirklich spannend. Also Sie sagen zum, ich erfahre da in dem Buch, Carsten Linnemann hat in der Wahlnacht seinen Rücktritt als CDU-Generalsekretär ernsthaft in Erwägung gezogen.
Die Wahlnacht war doch so. Man wusste nicht, ob die Wagenknecht-Partei reinkommt. Die Wagenknecht-Partei ist immer um 5% geschüttelt. Und wenn die Wagenknecht-Partei reingekommen wäre, hätten die anderen ja proportional weniger Sitze gehabt und dann hätte Schwarz-Rot überhaupt keine Mehrheit gehabt.
Richtig.
Das heißt, der Merz hätte Schwarz-Rot-Grün machen müssen. Ampel 2.0.
Und das wäre für Linnemann...
Der hatte darauf keinen Bock.
Das wäre der Moment gewesen, wo er ausgestiegen
wäre. Ja, ich war damals in der... Sie waren wahrscheinlich schon weg, aber ich war da, das war nach Mitternacht in der Parteizentrale. Und Linnemann hat sich jeden einzelnen Wahlkreis aus Handy schicken lassen.
Spannend.
Weil der dachte, wenn jetzt auch noch die Grünen, dann hätte Friedrich Merz.
Aber dann darf ich einmal erklären, warum. Und das ist so ein bisschen die letzte Chance, weil Linnemann natürlich gesagt hat, wir brauchen Politikwechsel in diesem Land. Und wenn wir jetzt irgendwie mit den Grünen und der SPD regieren, dann gibt es keinen Politikwechsel.
Das war total authentisch. Der war total traurig über den Wahlkampf. Er hat gesagt, ich hatte eine Riesenchance. Also das war eine super authentische.
Ja. Interessant ist auch... Selenskyj war am 18. Juni, so beschreiben Sie das, zu seinem Antrittsbesuch bei Merkel.
Aber jetzt sind wir bei 2019.
Ja, ich bin bei 2019, habe ich ja gerade zitiert. Lose Reihenfolge, aber es ist spannend. Und sucht unbeobachtet von der Öffentlichkeit die grüne Parteizentrale auf, um mit Robert Habeck zu sprechen. Weil er davon ausgeht, dass Habeck der kommende Kanzler ist? Oder warum?
Ja. Also damals kommt Selenskyj nach Berlin, hat noch einen Anzug an, hat nicht diese Militärklamotten. Und den kennt kaum einer, weil vorher hatten die einen anderen Präsidenten, diesen Poroschenko. Und der Moment ist in der deutschen Erinnerung, weil das war der Moment, wo Angela Merkel zum ersten Mal gezittert hat. Sie erinnern sich, Frau Merkel hatte mal dieses Problem mit dem Zittern. Genau. Und das war der erste Moment. Also alle redeten darüber, oh Gott, was ist sie krank, wie geht sie und so weiter. Und keiner hat sich für Selenskyj interessiert. Und Selenskyj ist vom Kanzleramt in die grüne Parteizentrale gefahren, weil die Grünen waren ja gar nicht Regierungsmitglied. Und die grüne Parteizentrale ist jetzt nicht so ein wahnsinnig repräsentativer Bau in Berlin. Und das macht man ja auch nicht als Präsident zu so einer kleinen Oppositionspartei. Der ist zu Habeck gefahren und hat gesagt, in Europa geht was Neues los, Macron ein junger Präsident und bald bist du dran. Und die haben sich richtig gut verstanden. Und dann ist es ja auch so, wenn Sie sich erinnern, Habeck wollte ja Kanzler werden damals. Der wollte die Kanzlerkandidatur. Und die hat ihm Frau Baerbock in letzter Minute weggeschnappt. Und was hat Habeck als erstes gemacht danach?
Ist nach Kiew.
Ist in die Ukraine gefahren.
Genau.
Er ist nach Kiew und dann hat er sich an die Frontlinie fahren lassen.
Richtig.
Und dann entstanden
das
diese
Foto
krassen
mit dem Helm
Bilder
und so weiter.
Und,
so.
Und dann hat er gesagt, von dort, wir müssen der Ukraine Waffen liefern.
Ja.
Ich meine, die Geschichte hat ihm recht gegeben, muss man auch mal fairerweise sagen.
Aber es war nicht klar, dass es diese Vorgeschichte gibt. Das,
klar.
Das kannte ich nicht. Und zum Schluss, Herr Alexander, würde ich gerne noch eine, Sie beschreiben einen, deswegen nicht chronologisch geordnet, aber als Höhepunkt zum Schluss. Ein Koalitionsausschuss am 23. März 2022. Eine legendäre Nacht läuft deutlich mehr aus dem Ruder als geplant.
Ja, das erinnern fleißige Zuschauer der Sendung von Markus Lanz, weil damals ging es um den Tankrabatt.
Richtig.
Also damals Energiekrise und Christian Lindner kommt auf die Idee, einen Tankrabatt. Und die Grünen kommen auf die Idee später mit Volker Wissing das 9-Euro-Ticket. Und dieser Koalitionsausschuss, der dauerte ewig lange. Das haben wir mitgekriegt. Was wir nicht mitgekriegt haben, war, zwischendurch hatten die mal eine Pause. Und die Grünen fanden, dass Christian Lindner zu viel getrunken hätte. Christian Lindner sagt, das muss ich dazu sagen, alles Quatsch, alles Verleumdung. Aber auf jeden Fall hatten
sie... Was heißt denn zu viel getrunken jetzt in dem Zusammenhang?
Die Grünen sagen, also da steht Bier und Wein. Und die hatten stundenlang, wo nicht mehr alle dabei waren. Und dann hat der Bodyguard von Christian Lindner was zu essen besorgt, weil nämlich im Kanzleramt die Küche zu war. Also der hat seinen Bodyguard losgeschickt, was zu essen holen. Aber mitten in der Nacht kriegen sie nichts mehr. Und wenn Sie sich vorstellen, das Kanzleramt ist ja an der Spree und auf der anderen Seite ist der Berliner Hauptbahnhof.
Ja.
Und da war noch McDonald's auf. Also kam dieser Bodyguard in diesen Koalitionsausschuss mit diesen grünen, mit diesen grauen, braunen Tüten von McDonald's. Big Mac und Pommes für alle.
Aber der Teil, der mich interessiert daran, ist es wahr, dass Christa Lindner zwischendurch sich hingelegt hat?
Also, es gibt Teilnehmer, die sagen, Christian Lindner hatte zu viel getrunken. Und Christian Lindner sagt, das stimmt nicht, das ist Verleumdung. Das muss man erstmal so nebeneinander stehen lassen.
Okay.
Und wir können auch nicht mal Frau Prien fragen, wie es war, weil sie war damals noch nicht dabei.
Okay, und die dabei waren, behaupten, dass er sich zwischendurch hingelegt hat?
Nein, die Grünen haben der FDP eine SMS geschrieben, er solle sich hinlegen.
Okay, und stimmt es, dass es danach die Ansage gab, offiziell, es gibt bei solchen Sitzungen keinen Alkohol?
Nur noch, wenn der offizielle Teil vorüber war.
Das ist bei uns immer so.
Und wie ist diese Ansage zu erklären, wenn da nichts getrunken wurde?
Das ist dem Kanzleramtschef vermittelt worden, dass man das nächste Mal besser so handhaben soll.
Okay, dann lassen wir das doch einfach so stehen. Aus der Abteilung kein Alkohol ist offenbar auch keine Lösung. In diesem Sinne. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Das war nicht ganz einfach, aber in Teilen sehr ehrlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.